Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Kinderherzen-Podcasts. Ich bin heute mit Johannes Schauer verabredet. Er ist Psychologe und berät bei Pro Familia Paare und Familien in herausfordernden Lebenssituationen. Und genau darum soll es heute auch gehen. Wie können Eltern als Paar gut mit dem Herzfehler ihres Kindes umgehen? Statistisch gesehen trennen sich Eltern chronisch kranker Kinder häufiger. Wir wollen uns heute ansehen, woran das liegt und wie man dem entgegenwirken kann. Lieber Herr Schauer, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Hallo und vielen Dank.
Ja, fangen wir vielleicht mal an. Was macht denn die Situation eines schwer kranken, herzkranken Kindes aus psychologischer Sicht so belastend für eine Paarbeziehung?
Das klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber vor allem, finde ich, liegt ein Kapazitätsproblem vor, dass durch die Arbeit und die Verarbeitung, also gleichzeitig das Kind zu versorgen, aber auch die Situation nehmen und halten zu können, so viel Kapazität abgezogen ist, dass wenig Kapazität für die Partnerschaft übrig bleibt. Und den Mangel, der häufig längere Zeit nicht bemerkt wird, zu ertragen, das macht die Belastung aus.
Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, es gibt ja dieses Klischee, dass sich solche Paare häufiger trennen. Es gibt aber tatsächlich auch die Tendenzen, dass sowas zusammenschweißt. Wie sind da Ihre Erfahrungen oder wie ist da vielleicht auch die Studienlage? Können Sie da was dazu sagen?
Ich würde es bestätigen, es stimmt beides. Was aber ganz klar ist, ist, dass Belastungsfaktoren hoch sind und zwar ganz verschiedene. Das fängt natürlich bei der Gesundheit der versorgenden Eltern an. Da ist viel körperliche Arbeit da, es ist aber auch viel psychische Arbeit. Es geht aber auch weiter über die Finanzen. Die Möglichkeiten, den Beruf auszuüben, sind eingeschränkt. Die Lebensqualität ist nicht leicht erreichbar, ist oft eingeschränkt. Also wie können Freunde gesehen werden, kann die Freizeit verbracht werden, was ist möglich an Aktivitäten. Und nicht zuletzt erlebt ein eventuell vorhandenes Geschwisterkind ja auch was mit der ganzen Situation. Mhm. Geschwisterkinder reifen daran und entwickeln besondere Kompetenzen, zeigen aber auch verstärkt emotionale Belastungen. Das heißt, die Familiendynamik selber ist auch noch vor Herausforderungen gestellt. Das alles miteinander stellt natürlich, könnte ich sagen, eine Risikokonstellation dar, die Eltern schneller an den Rand des Verarbeitbaren bringen kann.
Und was sind so die häufigsten Konflikte miteinander, die Sie in diesen Familien beobachten?
Man könnte sagen, dass das jetzt keine spezifischen Konflikte sind, die andere Paare, die vielleicht kein chronisch krankes Kind haben, nicht hätten, aber doch sehr verstärkt aufgrund des höheren Stresses. Das heißt, ganz vorne dran steht meistens das Ringen darum, um in der eigenen Art zu erleben, zu fühlen, und auch die Situation handhaben zu wollen, dass das im Vordergrund steht und dass aus diesem Ringen schnell ein Streit werden kann. Dadurch, dass viel Druck da ist, Zeitdruck, aber auch Druck, überhaupt mit der Situation klarzukommen. Und da kommt es schnell zu einem Streit, eigentlich in der Absicht, auf sich aufmerksam zu machen, um verstanden zu werden.
Im eigenen Erleben.
Im eigenen Erleben. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich der Hauptpunkt, an dem es schwierig wird für Paare.
Weil solche Situationen tendenziell unterschiedlich erlebt werden von beiden Partnern? Oder, also, weil sonst müsste man ja nicht auf sein Erleben aufmerksam machen, oder?
Das stimmt. Und das äußere Erleben könnte einem den Rückschluss so geben, wir haben die gleiche Situation, die wir erleben, also müssen wir sie auch ähnlich verarbeiten. Das stimmt überhaupt nicht, weil wir sehr verschieden sind meistens innerhalb eines Paares mit der Art und Weise, wie wir Stress verarbeiten und wie wir eigentlich auch uns selbst regulieren, während das alles geschieht. Und das führt zu unterschiedlichen Tendenzen, wie Stress bewältigt werden soll oder kann und welche Wünsche die Partner für sich selbst und aneinander dann jeweils haben.
Mhm. Fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Also, was passiert denn in der Paarbeziehung, wenn in der Schwangerschaft plötzlich so eine Diagnose kommt? Oft ist es ja auch so, dass die Diagnose noch gar nicht hundertprozentig feststeht, weil sich die Kreislaufsituation nach der Geburt ja nochmal ändert. Aber meistens hat man ja eine Tendenz, ist das was Massives oder ist das eher was Kleineres? Und trotzdem ist da sicherlich in vielen Fällen immer noch eine Unsicherheit dann auch da. Wie wird es dann am Ende wirklich? Was passiert in so einer Situation?
Auf der individuellen Ebene ist es ja erstmal etwas extrem Plötzliches und Erschreckendes. Das ist eigentlich ein Schock. Das heißt, es braucht unter Umständen eine Zeit, um überhaupt zu realisieren, was wirklich Sachlage ist. Und auf der gemeinsamen Ebene, also wird ja eine Utopie, würde ich es mal nennen, also eine gewünschte Vorstellung von dem, wie das gemeinsame Leben sich jetzt in eine Familiengründung hinein oder eine Familienerweiterung hinein ereignen kann, die Utopie wird schwerst erschüttert, wenn nicht eigentlich erstmal weggespült. Und das bedeutet, dass sich intensiv mit dem eigenen Erleben zu beschäftigen erstmal nicht attraktiv ist, weil das eigentlich überfordernd ist. Das bedeutet, für Partner ist es eigentlich in so einer Situation fast naheliegender, in die Bewältigung, in die praktische Bewältigung zu gehen, also mehr Wissen anzuhäufen, Unterstützungsangebote zu kennen, sozusagen sich fachlich aufzurüsten, ist attraktiver, weil darüber erstmal ein Umgang, ein Versuch, Kontrolle wieder zu erlangen, möglich scheint. Und das hat erstmal nichts mit dem eigenen Erleben zu tun und stoppt oder bremst erstmal auch den Prozess des emotionalen Verarbeitens an der Stelle. Und dann eben auch des gemeinsamen emotionalen Verarbeitens als Paar.
Gibt es sowas, wo Sie sagen, das sind typische Unterschiede im Erleben? Also ich weiß es jetzt nicht, durch Rollenbilder oder durch Paardynamiken begründet. Ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt sagen kann, Männer tendenziell so, Frauen tendenziell so. Aber gibt es da Unterschiede im Erleben, im Wahrnehmen, im Agieren, die Sie immer wieder feststellen? So?
Ich denke, das ist wirklich ausgehend von den basalen Richtungen und Tendenzen, in denen Menschen mit ihrem Stress umgehen. Und da haben Sie recht, das unterscheidet sich von Person zu Person. Da ist die Frage, ob es die Mutter oder der Vater ist, gar nicht so entscheidend, weil das wirklich in jeder Konstellation unterschiedlich ausschauen kann. Es gibt Menschen, die wollen sehr offensiv den Schwierigkeiten entgegengehen und über das Handeln eigentlich Orientierung und einen Eindruck von Kontrolle, Handhabbarkeit wieder erlangen. Und es gibt andere Menschen, die möchten eigentlich sich erstmal zurückziehen, wirken von außen aufs Paar gegenüber unter Umständen passiv oder abwesend, versuchen aber eigentlich sich zu beruhigen und durch so eine Selbststabilisierung wieder funktionsfähig zu werden. sind unter Umständen sehr bereit zu unterstützen, werden aber emotional nicht so als involviert wahrgenommen.
Ja, stelle ich mir schwierig vor. Wie kommt man denn da zusammen?
Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, über Streit. Denn es ist erwartbar, dass das zu Spannungen führt miteinander.
Oder zu Distanz, dass man einfach sagt, ich mache mein Ding, du machst dein Ding und am Ende irgendwie, oder?
Ja, wobei mir jetzt kein Beispiel einfällt von einem Paar, was einfach so in die Distanz gesunken ist und niemals irgendwie den Versuch erlebt hat, damit umzugehen. Da mindestens mal irritiert zu sein davon, von der Distanz. Die stabile Distanz ist vielleicht eher eine frustrierte, resignierte Lösung, wenn Konflikt und Auseinandersetzung nicht zu einer guten, produktiven Richtung führen miteinander. Aber eigentlich würde es für ein Paar darum gehen, miteinander zu merken, das läuft jetzt gerade extrem in eine Richtung, in der etwas fragil wird zwischen uns. Mhm. Und egal wie bedürftig und wie anstrengend vieles in der Situation ist, aber die Basis, warum das alles überhaupt passiert, ist, weil das Paar Paar war und eigentlich auch noch Paar ist. Und die Basis für alles, was passiert. Mhm. Und auch das herzkranke Kind braucht die Basis, möchte sich entwickeln können. Und die Eltern sind vor die Aufgabe gestellt, ja, diese Basis zu verwalten und sich zu fragen, ob sie gehalten und gestärkt werden soll.
Jetzt hatten Sie gerade gesagt, also Streit wäre gut, aber es ist auch irgendwie die einfachste Lösung. Was sind denn noch konkrete Dinge, die man als Paar in dieser Zeit tun könnte, um sich selbst, aber auch einander als Paar oder vielleicht auch gegenseitig zu stabilisieren, zu stützen, Unterstützung anzubieten, wie auch immer. Also auch wenn die eigenen Kapazitäten an dem Punkt vielleicht begrenzt sind.
Ich würde da gerne weniger in den Vordergrund stellen, was Paare machen müssen, weil es individuell sehr unterschiedlich sein kann, und mehr, wozu das gut sein muss, also was eigentlich möglich werden muss. Und das, was möglich werden muss, ist, dass Paare sich emotional begegnen. Und das braucht bei Paaren, die sich wirklich damit beschäftigen, nicht immer Worte und auch nicht lange, das braucht nicht Minuten. Auch in einem Augenblick können Menschen sich Respekt schenken, Anerkennung für das, was gerade gemacht, geleistet wird, können sich zu verstehen geben, dass unerfüllte Bedürfnisse verstanden, gesehen werden. Also die gesamte Palette an Kommunikation, die Menschen auf der persönlichen, emotionalen Ebene suchen, die müsste eigentlich lebbar und austauschbar sein. Und ob ein Paar das jetzt macht, über kurze Treffen, in denen beide kurz sich mal halten, anschauen, in der Absicht, eventuell zu merken, wie es dem anderen Grad und der anderen Grad geht, ob das darüber ist, ob es doch gelingt, sich regelmäßig zu besprechen und sich einfach zuzuhören mit dem, was gerade erlebt wird, mit allem, was durchgehalten wird und wo auch Sorgen und Fragen und Hoffnungen bestehen, ob das darüber ist oder ob, wenn genug Unterstützung und Raum da ist, die Paare auch mal Zeit miteinander verbringen können, die jetzt nicht nur im Rahmen von Überleben stattfindet, sondern die in gewisser Weise auch was Qualitätvolles für beide haben kann. Das ist also ein ganzes Kontinuum, was ich da sehen würde und wo ich nicht davon ausgehen würde, dass erst ab einer bestimmten Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen, ein Paar sich selber helfen kann. Sondern schon von Anfang an schauen, in welchen kurzen Begegnungen könnte was Neues entstehen, was lange nicht gelebt wurde.
Ihr Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Was sind denn häufige Missverständnisse in so einer Phase? Also, Sie haben jetzt gerade gesagt, das unterschiedliche Erleben, aber das könnte man ja verstehen als, du verstehst mich nicht oder ich bin dir nicht wichtig oder wie auch immer, was wahrscheinlich ja oft gar nicht ist, sondern es ist ja einfach eine Unterschiedlichkeit, die da besteht. Aber sind das, was ich jetzt gesagt habe, auch typische Missverständnisse oder gibt es da vielleicht auch ganz andere oder noch viel mehr?
Wenn ich es ganz reduzieren würde, würde ich sagen, ein Missverständnis ist, du kümmerst dich nicht um meine Belastung oder du kümmerst dich nicht um uns oder du kümmerst dich gar nicht um unsere Aufgaben. Mhm. Das Missverständnis besteht darin, dass ich dem Gegenüber eine mangelnde Motivationslage anhänge und so das Verhalten meines Gegenübers für mich Sinn ergibt. Also wenn du die Bereitschaft, dich mit zu engagieren, verloren hast, dann macht es Sinn, dass du so still bist und dann in deinem Zimmer hängst, wann immer es geht. Oder wenn ich mir denke, du hast die Bereitschaft verloren, für unsere Paarbeziehung eigentlich auch mit Sorge zu tragen, dann macht es Sinn, warum du immer so barsch mit mir sprichst und Anweisungen verteilst. Dann wird es für mich vielleicht auch sinnvoll. Und was nicht gesehen wird, ist, dass in jedem Verhalten eigentlich indirekt Bedürfnisse zum Tragen kommen, die aber nicht offen geäußert werden. Mhm. Und die müssten verstanden werden miteinander.
Wahrscheinlich auch erstmal von jedem selbst, oder? Ist man sich selbst dessen immer so bewusst, was man für Bedürfnisse hat und wie sich die äußern? Oder das erfordert ja schon ganz viel auch Auseinandersetzung mit sich selbst an dem Punkt, oder? Oder auch davor schon.
Da haben Sie recht. Und auch das ist nicht besonders attraktiv in einer Situation, wo ich gar nicht viel Spielräume sehe. Denn das würde ja erfordern, dass ich mich mal ans Fenster setze und ein bisschen Ruhe gebe und dann aber auch konfrontiert wäre mit allen Gefühlen des Unerfülltseins, des angestrengt und erschöpft Seins. Und das machen Menschen oft nicht. Und dann, stimmt, können sie es auch ihrem Partner, ihrer Partnerin auch nicht mitteilen, was mit ihnen ist. Dann wird es sozusagen intuitiv in Streitdialogen versucht zu platzieren, führt aber nicht dazu, dass irgendwas erfüllt wird.
Gehen wir mal in diese Akutphasen, die es gerade mit einem komplexen Herzfehler ja immer wieder gibt. Die Krankenhausphasen, die Aufenthalte rund um die OPs. Was passiert denn mit Paaren während der Zeit auf Intensivstation oder im Krankenhaus? Wenn ich mich zurückerinnere, das hört sich jetzt extrem an, weil im Prinzip war das erstmal der Modus für mein Kind, aber gefühlt war es auch für mich Überlebensmodus. Also ich habe gar nicht nach links und rechts geguckt, sondern das war einfach so Augen zu und durch, heute mal durch den Tag, dann durch die Woche und dann schauen wir mal weiter so. Ist das was, was man einfach mal gut auch eine Zeit lang machen kann oder würden Sie da auch zu was anderem raten?
Ich glaube, dazu gibt es gar keine Alternative. Am Anfang steckt einfach nur die bloße Erfordernis, dass das Leben des Kindes stabilisiert werden soll beziehungsweise ermöglicht werden soll. Und da geht es ums Überleben. Und wenn es beim Kind ums Überleben geht, geht es auch bei der Mutter und beim Vater ums Überleben. Und in dem Modus ist alles andere untergeordnet. Das heißt, an der Stelle ist es vergeblich zu meinen, da müsste noch für andere Dinge Sorge getragen werden. An der Stelle zehrt das Paar, sowohl die Einzelnen individuell, aber auch miteinander, von der Substanz. Und auf diese Substanz kann man sich eine ganze Zeit lang verlassen, was sehr günstig wäre, wenn das Paar in ganz kurzen Momenten, sobald es geht, diesen Zustand reflektieren könnte und im Kontakt miteinander sich dessen bewusst wäre. Es ist gerade so, wir sind nur mit Überleben beschäftigt, wir halten durch und wir machen das gemeinsam, um sich daran zu erinnern, dass das keine Kombination von zwei Einzelkämpfenden ist, sondern dass die sich wahrnehmen in dem, was es gerade bedeutet. Auch wenn da nicht viel neuer Handlungsspielraum daraus entsteht. Mhm. So müsste das eigentlich beginnen.
Und was entsteht in solchen Phasen? Also was macht dieser Zustand langfristig oder mittelfristig mit der emotionalen Verbindung? Passiert da irgendwas, wenn man jetzt einfach mal sagt, so und jetzt, ne, voller Fokus auf das, was hier gerade ansteht und alles andere blenden wir jetzt erstmal aus? Ist das perspektivisch dann irgendwann kritisch oder ist es quasi einfach außer der Reihe, also zählt quasi nicht mit rein?
Ich finde, das kann sich so extrem unterschiedlich ereignen, wenn man überhaupt so sprechen mag. Im besten Fall würde das Paar auch mit bisschen Abstand sagen, würde anerkennen, wie gut wir eigentlich miteinander gearbeitet haben. Würde sehen, dass beide alles, was ihnen möglich war, getan haben, um dem Kind, um der Situation, um einander auch zu helfen. Das wäre der beste Fall. Mhm. Erwartbar ist aber, dass Menschen, die unter solchem extremen Stress, dessen Umstände sie ja nicht irgendwie kannten, mit denen sie nicht gelernt haben, umzugehen, dass Paare da auch in Schräglagen kommen. Also in eine zu hohe Impulsivität, würde das Paar gegenüber sagen, zu hoch, oder in eine Art Verstummung hinein, weil einfach der Stress so unerträglich hoch ist, dass ganz grundsätzliche Muster, die aus der Biografie mitgenommen worden sind, Muster des Umgangs mit starker Überreizung, dass die wieder anspringen. Und an diesen Mustern erleben Partner oft etwas, könnte ich sagen, Illoyales, wenn nicht sogar einen Verrat. Mhm. Wir sind doch als Paar gestartet, und dann hast du mich gar nicht gesehen darin, dass ich eigentlich nicht mehr konnte. Menschen erleben manchmal in solchen Extremsituationen etwas, was ich ein bisschen überspitzt wie einen Verrat an der Paarbeziehung bezeichnen würde, und müssen das mühsam hinterher auch wieder aufräumen. Das geht auch, das aufzuräumen. Aber in der Situation selbst erscheint einem das Stress Bewältigungsverhalten des Gegenübers manchmal wie eine Abkehr von der Paarebene.
Okay, das ist spannend, das habe ich noch nie so gehört. Zieht sich das dann auch durch oder ist es dann quasi, also oder was ist der Regelfall? Zieht sich das dann durch die weitere Partnerschaft durch? Trägt man das quasi, dieses Gefühl, immer weiter mit? Oder kommt man irgendwann, wenn das wieder ein ruhigeres Fahrwasser wird, da wieder raus und kann das dann quasi sagen, okay, das habe ich empfunden in dieser spezifischen Situation und jetzt ist es aber wieder anders.
Ich sehe da zwei Ebenen. Die eine ist die Verarbeitungsebene. Also kann miteinander verstanden werden, was passiert ist. Vor allem können beide zueinander resonant sein und anerkennen, so hast du das erlebt, während ich das vielleicht ganz anders erlebt habe. Ist das zu halten nebeneinander? Das ist das eine. Und das andere, welches kontinuierliche Muster entwickelt sich daraus? Also wäre die eine Person im Hochstress des Anfänglichen dazu übergegangen, sich möglichst häufig zu entziehen, weil es zu schmerzhaft ist, und bleibt in diesem Muster des Distanzierens, hätte vielleicht immer noch das Gefühl, ich trage dadurch zur Stabilisierung der Situation bei, weil ich das größtmögliche Maß an Kontinuität irgendwie anstrebe, aber das geht vielleicht für mich nur in Distanz, dann würde das Gegenüber fortwährend das Gefühl haben, alleingelassen zu sein oder nicht gesehen zu werden. Andersrum ganz genauso. Die Person, die anfänglich vielleicht besonders stark in die Fürsorge, in die Organisation, in die Handhabe und den Umgang mit allen Fragen gegangen ist, wenn die Person, sicher oft die Mutter, das gleiche Niveau von Zuständigkeit, Initiative, Handlungsbereitschaft hält, dann ist es auf der einen Seite extrem kostbar. Wichtig ist aber zu schauen, in welches Maß kalibrieren sich da beide wieder rein, weil es sein kann, wenn eine Person sozusagen zur Spezialistin wird für die Erkrankung des Kindes und die andere Person gar nicht so zuständig ist, dann sind die Rollen vielleicht sehr klar verteilt und das Gegenüber kann das auch als Abkehr von der Paarbeziehung wahrnehmen. Du beschäftigst dich nur noch eigentlich mit den medizinischen und Fürsorgefragen und auf mich reagierst du gar nicht mehr. Und dann haben beide ihre Rolle und verlieren sich. Die müssten also beide miteinander schauen, was ist uns in dieser ersten Phase passiert und welche Tendenzen bräuchten wir, damit unser Leben uns stimmiger erscheint.
Ist das dann was, was schon immer da war, diese Tendenzen, oder tritt das dann erst in dieser Phase auf, diese unterschiedlichen Rollen?
Ich würde sagen, es war schon immer da. Es kann aber unter Umständen sein, dass das Paar sich so noch nie erlebt hat. Es gibt einfach viele Paare, die durch keine so ernsthafte Belastungssituation durch müssen und dann plötzlich mit ihrer Elternschaft davor gestellt sind. Die kennen sich dann noch gar nicht als Menschen, die in einer hohen Überreizung irgendwie durchkommen müssen. Es ist ganz unklar, was wird denn mein Paar gegenüber eigentlich erleben, wenn er oder sie mit einer plötzlichen Heftigkeit eigentlich konfrontiert ist mit Szenen von extremer Fragilität und Bedürftigkeit in einem technisierten Umfeld. Das ist nicht vorhersehbar.
Nee, stimmt. Weiß man vorher nicht. Würden Sie sagen, das macht an der Stelle dann Sinn, also wenn sich alles wieder ein bisschen gesetzt hat und, sage ich jetzt mal, in der Langstrecke, ja, wenn das Kind wieder zu Hause ist, die medizinische Situation wieder etwas entspannter ist, sich als Paar dann professionelle Hilfe oder Unterstützung zu suchen? Oder kriegt man das gut auch alleine hin, da dann nochmal gezielt drauf zu schauen, was da passiert ist und wie man diese Verletzungen oder Missverständnisse oder gefühlten Unterschiede gut wieder aufarbeiten kann?
Sie beschreiben ja einen Vorgang des Sich-Orientierens, der Bestandsaufnahme. Und das passt total gut zur Idee, eine Beziehung zu führen, wie wir es so im Sprachgebrauch haben. Also miteinander zu schauen, wo sind wir, was haben wir und wie geht es jetzt weiter. Paare bleiben oft in einer diffusen Unzufriedenheit hängen, die sich in Konflikten, Streitigkeiten, an zum Teil sogar kleinen Themen äußert. Und die Frage ist, ob das Paar in eine deutliche Reflexion hineinfindet. Und ob das Paar das alleine kann oder dazu Moderation und Unterstützung gebrauchen kann, das müsste jedes Paar dann sehen. Ich würde sagen, es wäre gut, da hartnäckig zu sein. Mhm. Also wenn eine unverstandene Unerfülltheit bleibt, wäre gut, sich mal so eine Dienstleistung zu nehmen und zu sagen, ich glaube, wir brauchen mal jemand, die oder der da ein bisschen resonant ist mit uns. Und das kann auch erstmal mit Freunden passieren in einem Gespräch, Kann aber auch sein, dass manche Dinge dann doch so komplex scheinen, dass es gut ist, eine neutrale Person von außen hinzuzuziehen.
Aber Sie sagen, wenn eine anhaltende Unzufriedenheit besteht, also nicht jedes Paar mit einem chronisch kranken Kind oder mit einer belastenden Ursprungssituation sollte sich diese Art von Unterstützung nehmen, sondern nur, wenn man das Gefühl hat, quasi da ist was übrig geblieben. Oder ja, macht es doch in jedem Fall Sinn?
Ich finde das interessant, denn wenn Sie das so sagen, eine anhaltende Unzufriedenheit, eine anhaltende Unerfülltheit wird vielleicht eine ganze Weile lang zum Leben gehören. Die bedeutet nicht automatisch eine anhaltende Unzufriedenheit. Aber das, was nicht möglich ist oder zu wenig oder nur anders möglich wäre, das muss verstanden und akzeptierbar werden. Und das geht nur dann, wenn ein Paar sich verbindet in der Situation, in der beide unterschiedlich erleben und in denen beiden Unterschiedliches fehlt. Dann könnten die miteinander schauen, wie gehen wir mit der Situation um. Und das wäre der Schlüssel, um eine andere Tendenz zu schaffen. Also nicht unreflektiert in einem Schlingern durch die Quartale zu bleiben, sondern zu schauen, wie gehen wir denn mit dem, was möglich ist und was unmöglich ist, um.
Mhm. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, da sollte man jetzt wirklich hellhörig werden? Also da ist die Beziehung wirklich in Gefahr? Oder es gibt ja auch oft so dieses, dass man sagt, so, wir sind nur noch Eltern, kein Paar mehr. Das ist wahrscheinlich bei allen Eltern zumindest mal im ersten Babyjahr so und ja auch ein ganz normaler Zustand zu einem gewissen Grad. Aber wo ist der Punkt, wo Sie sagen würden, da ist jetzt wirklich angesagt, daran zu gehen? Das ist kritisch.
Ich glaube, dass eine belastete Situation in der Partnerschaft ja auch wie ein Kontinuum ist. Das kann von einer leichten Unruhe über eine stärkere Unruhe im konflikthaften Miteinander hin zu einer Tendenz gehen, sich aus dem Kontakt herausbewegen zu wollen, sich ablenken zu wollen, bis dahin aktiv Ablenkung zu suchen im Außen, von Arbeit bis Personen. So. Bedeutsam ist, ob beide an einer Stelle, wo das überreizend ist, wo es zu anstrengend wird miteinander, ob sie da aufmerksam werden und das in Zusammenhang mit ihrer Idee von Bindung stellen. Also kann es uns beide auf lange Sicht miteinander als Paar geben, wenn wir uns darum jetzt nicht kümmern? Denn Zeiten, in denen sich eine Person mal in was anderes rein vertieft oder in denen beide keinen so guten Kontakt miteinander haben, sind eigentlich kein Problem für eine Paarbeziehung, wenn das Gesamtkonzept, wenn der Rahmen miteinander klar ist. Und wenn der nicht mehr ganz klar ist, wenn nicht mehr ganz erlebbar ist, es ist gut miteinander, wir wollen miteinander die lange Strecke leben, dann müssten Partner eigentlich miteinander sagen, jetzt müssen wir mit dem Erlebenseindruck, dass das fragil geworden ist, müssen wir schon verantwortlich umgehen. Mhm.
Gibt es da irgendwas Konkretes, wo Sie sagen, das geben Sie vielleicht Paaren auch an Ihren Beratungen an die Hand? Irgendetwas, was man tun kann? Mir fällt da jetzt zum Beispiel dieses Zwiegespräch ein. Oder gibt es irgendwelche Dinge, wo Sie sagen, damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, das kann man mal ausprobieren, das ist vielleicht sinnvoll in dieser Phase oder auch grundlegend. Mhm.
100 Sekunden Herzwissen. Das Zwiegespräch. Das Zwiegespräch ist eine strukturierte Gesprächsform für Paare, die in den 1980er Jahren vom Psychologen Michael Lukas Möller entwickelt wurde. Die Idee dahinter? Einen festen Raum schaffen, in dem beide Partner wirklich gehört werden, ohne Unterbrechung, ohne Diskussion und ohne sofortige Lösungen. So funktioniert es. Das Paar verabredet sich regelmäßig zu einem festen Gesprächszeitpunkt, zum Beispiel einmal pro Woche für etwa 60 bis 90 Minuten. Diese Zeit wird genau aufgeteilt. Eine Person spricht, die andere hört nur zu. Typischerweise etwa 15 Minuten pro Person im Wechsel. Wichtig ist dabei eine einfache Regel.
Der Zuhörende kommentiert nicht, korrigiert nicht und stellt keine Fragen. Die Aufgabe ist nur, zuzuhören. Danach wechseln die Rollen. Gesprochen werden darf über alles, was gerade innerlich präsent ist. Gedanken, Gefühle, Sorgen, Erinnerungen, aber auch kleine Beobachtungen aus dem Alltag. Der Sinn dieser Methode liegt nicht darin, Probleme sofort zu lösen. Vielmehr entsteht durch das Zuhören ein besseres Verständnis füreinander und oft auch mehr emotionale Nähe. Gerade für Eltern von Kindern mit chronischer Erkrankung kann das Zwiegespräch hilfreich sein. Denn viele Paare erleben, dass sie im medizinischen Alltag zwar als Team funktionieren müssen, sich emotional aber zunehmend verlieren. Ein regelmäßiges Zwiegespräch kann helfen, diesen Raum wieder bewusst zu öffnen. Für das eigene Erleben, für Verletzlichkeit und für gegenseitige Unterstützung. Und manchmal ist genau das die stabilste Grundlage, um gemeinsam durch eine schwierige Zeit zu gehen.
Übergreifend könnte ich sagen, alles, was mit Resonanz zu tun hat, ist gut. Und Resonanz bedeutet ja, dass die eine Person auf das, was die andere Person in irgendeiner Weise ausdrückt, antwortet. Und das kann die gesamte Bandbreite von positiver Antwort darauf, was du heute leistest, sein. Es kann eine positive Antwort auf die Person, die oder der du bist, sein oder wie du bist. Und das ist eigentlich das, was Menschen möchten. Die Frage wäre, wie können wir im Alltag, in dem vielleicht jetzt nicht so viel Zeit fürs Durcharbeiten und lange Ausbreiten von dem, wie es uns geht, besteht, wie können wir da eigentlich uns eine gute Antwort geben? Und das stimmt, es könnte manchmal auch hilfreich sein, sich Termine zu schaffen, in denen vielleicht das Kind versorgt ist aus der Familie, von Freunden heraus, wo wir mal eine Stunde Zeit haben, um einfach um den Block zu gehen und du sprichst ein bisschen, ich spreche ein bisschen, vielleicht geben wir uns noch gar keine Antwort und tun das im Bewusstsein, dass es jetzt gerade nicht darum geht, was zu lösen oder zu machen oder zu schaffen, sondern eigentlich nur so ein gutes Hin und Her, indem wir was austauschen miteinander, zu erreichen. Man könnte es zweckfreie Zeit nennen. Es muss nichts erschaffen werden. Das wäre wichtig.
Okay. Und dann gibt es aber ja auch noch den Fall, den hatten wir ganz am Anfang mal angesprochen, dass Paare wirklich daran wachsen, an solchen Herausforderungen. Sie haben ja gesagt, es kommt aus Ihrer Sicht auch gar nicht so selten vor. Was passiert da? Also was ist da anders, wenn Paare das so erleben?
Es ist nicht vorstellbar, dass Paare, die durch so eine Erfahrung gehen, nicht wiederkehrend Momente von Hilflosigkeit und von kompletter Stressüberflutung erleben. Und das bedeutet, dass Partner in verschärfter Weise konfrontiert sind mit, ja, vielleicht auch den Defiziten, den übrig gebliebenen Entwicklungsaufgaben des Gegenübers. Und wenn beide bereit sind, sich dafür zu interessieren, darin nichts zu sehen, was sie vermeiden müssten, sondern im Gegenteil sich damit zu befassen und miteinander zu reflektieren, was sie denn tun können, um das Hand zu haben, wenn es schwierig wird, dann kann eine krisenhaft belastete oder auch chronisch krisenhaft belastete Situation ein enormer Entwicklungstreiber sein, weil die Konzentration nicht mehr allein aufs Durchhalten gelegt wird, sondern weil das erweitert wird um die Idee des guten Durchhaltens. Und wie kann, während das so ist, doch gut gelebt werden, was erstmal ein Widerspruch ist. Denn leicht kann nicht gut gelebt werden. Aber in welcher Hinsicht könnte das Leben doch akzeptabel, machbar und immer wieder gut sein? Und wenn Menschen sich darauf hinbewegen, dann können sie nur wachsen.
Mhm. Was ganz konkret unterscheidet denn Paare, die enger zusammenwachsen, von denen, die sich verlieren? Machen die etwas anders? Erleben die ähnlicher? Was passiert da?
Ich glaube, es hat viel mit Beständigkeit und Kontinuität zu tun. Und ich würde das nicht verurteilen, wenn es Menschen schwerfällt. Und ich meine mit Beständigkeit, dass der Blick auf etwas Komplexen, Schwierigen gehalten werden muss und man sich immer wieder damit befasst, dass an immer wieder der gleichen Stelle eigentlich ein Zwist entsteht und eine Diskussion entsteht. Das hält man nur aus, wenn es miteinander in einem Rahmen des Wachsens und des Sich-Verbindens eigentlich erlebbar ist. Und das, glaube ich, ist so die Grundtendenz. Hält ein Paar das aus, sich zu befassen? Bringen beide genug Ressourcen mit? Haben sie unter Umständen auch genug Unterstützung, praktische Unterstützung, um überhaupt sich befassen zu können miteinander? Oder sind beide recht schnell in einer Abkehr voneinander, um sich sozusagen von dem zusätzlichen Konflikt, der auch noch auf der Paarebene besteht, zu entlasten, dann ist das Risiko viel höher, sich zu verlieren.
Und können diese Dinge auch in der Akutphase passieren oder ist das immer etwas, was dann beim Abklingen der Intensität eintritt? Dieses Wachstum, diese stärkere Verbundenheit?
Also Wachstum geschieht vielleicht unwillkürlich, jetzt nicht in der Beschäftigung direkt damit, in der Akutphase, aber Verbundenheit wird durchaus möglich dadurch, dass sie gesucht wird. Manchmal reicht nur aus, den Wunsch zu äußern, ich würde mich jetzt gern eigentlich mit dir verbinden, aber ich schaffe das gar nicht. Manchmal reicht dieser Wunsch aus, wenn er gehört wird vom anderen, um doch Verbindung zu schaffen, obwohl sie scheinbar gerade nicht möglich ist. Also ganz viel Gewicht liegt eigentlich in der Tendenz. Und der Wunsch ist noch nicht die Erfüllung, aber der Wunsch ist sozusagen schon, bildet die Spur dessen, wohin das Paar schauen kann. Und Menschen, die diese Intentionalität beim Gegenüber wahrnehmen, du suchst eigentlich nach Wegen, wie wir beide diese völlig unmögliche Situation doch miteinander durchschreiten können. Wenn überhaupt nur der Wunsch gewusst wird, dann halten Menschen sehr, sehr lange durch. Halten sehr lange auf der Paarebene durch.
Für mich hört sich das ein bisschen so an, als wären diese Belastungssituationen wie so eine Art Brennglas, die offenlegen, was einfach sowieso auch davor schon da war. Also Paare, die gut miteinander im Kontakt stehen, die einander vielleicht im Erleben ähnlicher sind, die eine ähnliche Vorstellung von Verbindung haben oder das gut können, miteinander in Kontakt zu treten, die gehen gut und vielleicht sogar auch gestärkt daraus hervor. Und die, bei denen es ohnehin schwierig ist, die erleben das dann auch als Bruch. Ist das auch Ihre Erfahrung oder ist das jetzt meine Wahrnehmung dessen, was ich jetzt gerade so gehört habe?
Ich glaube schon, dass das eine sehr gute Beschreibung ist, was wirklich explizit nicht bedeutet, dass Paare, denen das schwerer fällt, in Verbindung zu bleiben oder die anzusteuern, dass die grundsätzlich den Wunsch nicht hätten. Aber die brauchen unter Umständen Unterstützung von außen, um das voneinander zu wissen und um einen Weg zu finden, diesen Prozess doch ein bisschen in ihrem Sinne zu gestalten und nicht nur in ein Stressverhalten zu gehen, in dem sie sich verlieren.
Wenn es so eine Sache gäbe, ja, wenn Eltern jetzt von der Diagnose ihres Kindes erfahren, egal jetzt ob in der Schwangerschaft oder kurz nach Geburt, wenn sie da so einen Rat hätten für diese Paare, für diese Familien, um gut aus dieser Zeit herausgehen zu können, was wäre der?
Ich würde sagen, dass das Wichtigste das Anerkennen ist, dass die immense Anstrengung, die auf sie zurollt oder in der sie gelandet sind, natürlicherweise wenig bis zeitweise keinen Raum lässt, um als Paar zu verarbeiten, als Paar sich zu verbinden und das in Echtzeit gut durchschreiten zu können. Und wenn ein Paar das anerkennt, das ist zu viel für uns, dann kann sich fragen, was machen wir jetzt also damit? Das Problem ist nicht, dass da irritierende Situationen, in denen irgendwie das Miteinander nicht gelingt, geschehen, in denen beide vielleicht mit Gefühlen zurückgelassen sind, die extrem sind und die wirklich Verarbeitung brauchen. Das ist nicht das Problem. Das ist die Natur des Lebens noch viel stärker an solchen extremen Stellen. Die Frage ist, erkennen wir an, das braucht Versorgung. Wir müssen uns kümmern. Nur wenn wir uns kümmern, können wir auch eigentlich auf eine Spur kommen, auf der wir uns als sowohl als Eltern, die geschafft haben, die Erkrankung ihres Kindes, aber auch im Rahmen der Familie Hand zu haben und die doch trotz dieser Belastung Beziehungen leben können, nicht nur zum Kind, sondern auch als Partner, wenn diese Vision quasi aufrechterhalten wird oder wieder erschaffen wird, dann kann sich das Paar fragen, ob sie das alleine schaffen oder ob sie sich Unterstützung nehmen, wie viel praktische Unterstützung sie vielleicht an zusätzlichen Stellen noch bräuchten, wo sie sagen, und da leisten wir uns das oder fragen nochmal jemanden, damit nur wir beide mal einfach nur ruhig miteinander sein können. Mhm. So auf einer lebenspraktischen Ebene und auf der psychologischen Ebene als Paar können beide schauen, was brauchen wir denn noch an Hilfe, vielleicht aus einer Beratung heraus, um Stellen, an denen wir eigentlich keine Überbrückung, keine Verknüpfung miteinander hinbekommen, wie wir dann damit umgehen.
Okay, das heißt, vorbei und Haken dran funktioniert nicht.
Ich merke, dass ich aus Respekt vor der immensen Leistung von Elternpaaren, die durch so einen großen biografischen Abschnitt gehen, da nicht einfach Nein dazu sagen kann. Ich glaube, dass es enorm viel gibt, zu dem Eltern vorbei und Haken dran sagen, was vielleicht beiden gar nicht so auffällt. Also ein guter Fluss hinterm Haus, in den man bestimmte Gefühle und Erfahrungen werfen kann und die wegtreiben, ist wahrscheinlich viel wert und dann ist Haken dran doch gar nicht so falsch. Mit manchen Dingen funktioniert es ja.
Okay. Aber prinzipiell würden Sie sagen, ist die bewusste Auseinandersetzung damit schon in aller Regel die zielführendere Variante.
Unbedingt, genau.
Ja, vielen, vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Interview. Ich bin mir ganz sicher, dass das vielen Paaren in dieser Situation helfen wird. Vielen, vielen Dank.
Danke, danke auch.
Tschüss.
Ciao.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen, dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.